Sag mal, bevor wir jetzt in die Folge starten, habe ich kurz eine Frage an dich. Nutzt du im Urlaub manchmal kostenfreies WLAN im Hotel, am Flughafen oder in einem Café? Ja? Weil laut einer aktuellen Umfrage machen das leider die meisten Deutschen, doch jeder vierte Urlauber wurde dabei schon einmal Opfer von Hackern. Denn viele dieser kostenfreien WLANs sind einfach völlig ungesichert. Deshalb nutze ich auf Reisen Zaily. Der eSIM-Anbieter hat nicht nur günstige Datenpakete für über 190 Länder, sondern auch sehr gute Sicherheitsfeatures. Du hast zum Beispiel einen integrierten Webschutz, der dich vor gefährlichen Seiten, Malware und Phishing schützt. Und du hast die Möglichkeit, deinen virtuellen Standort zu ändern, damit dich Webseiten nicht einfach tracken können. Wenn du Zaily nutzen willst, dann lad jetzt die App herunter, buch dir ein Datenpaket und dann bist du sofort günstig und eben vor allen Dingen sicher online. Zaily ist unser Werbepartner hier im Podcast und weil du jetzt hier zuhörst, bekommst du mit dem Gutscheincode einfach aussteigen 15% Rabatt auf deine erste Buchung. Den Link zur Zaily App und alle Infos findest du nochmal wie gewohnt in den Shownotes hier in der Podcast App. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß.
Oder man kriegt diesen großen Umschlag und der war dann damals drin und ich werde das nie vergessen, wie der Moment war. Also es war irre, weil man da einfach auch nicht mehr mit gerechnet hat.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Ja, was war das wohl für ein Umschlag, den mein heutiger Gast bekommen hat, der am Ende sein komplettes Leben veränderte? Das hörst du gleich. Vielleicht hast du auch schon eine Ahnung, was es sein könnte, wenn du dir den Folgentitel dieser Episode hier angeschaut hast. Auf jeden Fall geht es heute zurück in den Sunshine State nach Florida. Ich bin Nicolas Kreuter und das hier ist der Auswanderer-Podcast »Einfach aussteigen«. Das weißt du natürlich, was du aber nicht weißt, ist, dass es in dieser Woche eine absolute Neuheit bei uns gibt. Denn es gibt nicht nur eine Podcast-Folge, sondern gleich zwei. Du hörst hier bei Einfach Aussteigen am kommenden Samstag schon eine Spezialfolge. Darin sprechen wir über eine Möglichkeit, wie auch du schon in diesem Sommer die Sachen packen und ins Ausland gehen kannst. Es geht ums Auswandern auf Probe mit einem Job und zwar in die schönsten Destinationen Europas. Wenn du also eine Veränderung im Leben suchst, wenn du mal Bock auf was Neues hast, einfach mal raus willst in die Welt, um zu schauen, welche Möglichkeiten sich dir eröffnen, dann empfehle ich dir, hör unbedingt rein in die Spezialfolge, die an diesem Samstag online geht. Ja, nicht am Mittwoch, am Samstag läuft die. Wir machen das extra am Wochenende, dass jeder entspannt Zeit hat zum Reinhören. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist und wir uns dann wiederhören.
Mein Podcast.
Jetzt geht's aber erstmal zurück in die USA, genauer gesagt nach Florida. Jedes Jahr wandern im Schnitt über 10.000 Deutsche in die USA aus und besonders der Sunshine State steht bei vielen ganz oben auf der Liste. Nicht nur wegen Sonne, Strand und Palmen, sondern auch, weil es dort eine große deutschsprachige Community gibt. Einige zieht es auch als sogenannte Snowbirds nach Florida. Sie verbringen die Wintermonate unter Palmen statt dem deutschen Nieselregen. Das hört sich doch nach einem sehr guten Plan an. Ja, mein heutiger Podcast ist René Zimmermann und er hatte schon als Kind immer den Traum, in Florida zu leben. Und dieser Traum, der kam zum Greifen nah, als René eines Tages den Brief im Briefkasten fand, den sich jeder wünscht, der die Green Card Lotterie spielt. Doch der Start im neuen Land im Jahr 2018 lief nicht immer wie geplant und zwischendurch gab es eine echte Durststrecke. Doch René blieb dran, verfolgte seinen Traum und führt heute sehr erfolgreich ein. Das verrate ich jetzt natürlich nicht, denn die ganze Geschichte seiner Auswanderung, seine Learnings und so weiter sollst du jetzt hier hören im Gespräch. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo René.
Hi.
René, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, in Sarasota, was siehst du da aktuell?
Wenn ich gerade rausschaue, dann sehe ich unsere schöne Terrasse, unseren Pool und draußen die Bäume und meine Frau mit unserem Sohn.
Ja, die musste gerade rausgehen. Tut mir leid für die Aufnahme, ihr habt ein kleines Kind. Mich stört es ja nicht, wenn man noch ein Kind im Hintergrund hat, aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen einfacher. Bei dir gerade, wie ist das Wetter? Mach uns noch ein bisschen neidisch.
Also gerade scheint die Sonne, es ist über 20 Grad und nicht so hohe Luftfeuchtigkeit zum Glück. Aber heute noch ein bisschen windig und soll regnen, aber zum Glück nur der einzige Tag diese Woche, wo es regnen soll. Obwohl es ganz gut ist für die Blumen auch. Also wir können uns nicht beklagen.
Was ist das eigentlich für eine Region? Wir sprechen da noch später drüber im Vergleich so zum Rest in Florida. Also wie wirst du das so unterscheiden?
Also wir sind ja hier so Tampa Bay Area, also die Westküste von Florida. Wir lieben es einfach hier. Es ist noch so ein bisschen kleines, verschlafenere Stadt, die aber auch jetzt immer mehr wächst und noch viel Grün und so kann man nicht vergleichen, sage ich immer, zu Leuten, die uns besuchen kommen mit der Ostküste, mit Miami oder so. Obwohl Sarasota auch größer wird und so, aber es ist immer noch so ein bisschen so das alte Florida, finde ich so.
War das auch die Ecke, wo deine Eltern ursprünglich mal ein Haus hatten?
Ja, genau. Also früher in Sarasota, mein Onkel eigentlich, der hatte früher ein Haus hier. Und das war, wo ich so meine ersten Urlaube verbracht habe mit der Familie damals, wo ich mich auch noch dran erinnern kann. Das war genau hier in Sarasota, so 10 Minuten von wo wir jetzt unser Haus haben.
Alter, wie cool ist das denn? Wie alt warst du da zu der Zeit?
Also ich glaube, das erste Mal, wo meine Eltern mit mir hier runtergeflogen sind, müsste ich so 5, 6 gewesen sein, 7 um den Dreh, glaube ich, so Mitte der 90er.
Und das hat dich da nie losgelassen, weil wir beginnen jetzt auch mit deiner Geschichte, woher diese Faszination für die USA oder für Florida herkommt, eben aus der Kindheit, das ist was sich so bei dir eingebrannt hat.
Ja, total. Das war irgendwie, weiß ich nicht, viele Freunde, in meine Schule gegangen ist damals und waren dann das Typ, wir sind auch immer nach Spanien mal gefahren, geflogen in Urlaub, aber ich hatte dann zwischendrin auch immer diese Florida-Urlaube mit drin und das fand man als Kind schon einfach toll, faszinierend und hat seinen Freunden dann erzählt, ja, ich war in Florida und oh ja, in Amerika. Ich kann mich auch noch erinnern, wo ich so Anfang der Teenagerzeit das erste Mal geflogen bin, damals noch mit LTU von Düsseldorf nach Fort Myers, mit diesem, wo man diese LTU-Tasche bekommen hatte, so mein erster Flug alleine, weil wir auch eine Arbeitskollegin von meinem Vater hier in Sarasota auch gelebt hat, zufälligerweise, wo ich dann das erste Mal alleine hingeflogen bin und so. Ja, das hat mich mein ganzes Leben lang nicht losgelassen. Und ich fand es immer toll hier und irgendwie hat man wurde immer hier hingezogen.
Kennst du eigentlich noch diese Fernsehserie Florida Lady mit Helmut Zierl?
Habe ich nicht von gehört.
Okay, weil ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch irgendwo gucken. Ich habe das als Kind auch immer geguckt. Der fuhr damals einen pinken Cadillac und die spielte eben in Florida. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die Serie damals, glaube ich, es lief im ZDF, war keine Ahnung. Aber das spielte eben genauso mit dieser Faszination für diesen amerikanischen Bundesstaat. Ja, und jetzt ist die Frage, eben du bist dann natürlich in Deutschland hauptsächlich aufgewachsen, dann eben oft dahin gereist, hast dann, soweit ich weiß, auch in Orlando studiert mal ein Jahr.
Genau, ich habe nach dem Abitur, ich habe dann noch ein bisschen als Reiseleiter gearbeitet, so eins, und Zivildienst gemacht damals noch. Und dann habe ich ein Studium in Holland angefangen, in Breda. Das beinhaltete auch so ein Auslandssemester hier in Florida. Die haben mit Disney World zusammengearbeitet und dann habe ich damals hier in Orlando ein paar Monate auch gelebt und bei Disney gearbeitet.
Und dann ist eben die Frage, wie kommt man, wenn man jetzt nicht einen Job hat, wo es einen Sponsor gibt, der einen eben dazu einlädt, dann nach Florida zu kommen und da zu arbeiten, wie kommt man dann dahin? Und da gibt's ja nicht so viele Möglichkeiten. Du hast die Green Card Lotterie gespielt.
Ja, ich war einer der Glücklichen, die dann damals wirklich das Glück hatten, nach 5 Jahren, wo ich angemeldet war, also im 5. Jahr, gewonnen habe.
Du sagst das jetzt so. Gibt es da eigentlich einen Trick, wie man da gewinnt? Weil ich kenne welche, die spielen, glaube ich, seit 20 Jahren, haben noch nie gewonnen.
Ja, so gar nicht. Also ich kann mich damals noch erinnern, meine Frau und ich haben uns kennengelernt 2012. Und dann sind wir auch, ich glaube, 2014 nach Florida zusammengefahren. Ich habe sie schon immer direkt mit hier nach Sarasota genommen. Das waren schon Urlaube zusammen, weil ich gesagt habe, irgendwann will ich hier leben. Und dann waren wir hier bei einer Anwältin und die hat gesagt, am Ende des Tages Wind aus den Segeln genommen und gesagt, ja, ohne Green Card keine Chance. Okay, erstmal so ein bisschen ad acta gelegt und dann, ja, wie gesagt, gewonnen. Aber es gibt keinen Trick. Also ich habe halt über American Dream bei der Green Card Lotterie mitgemacht, also bei der so über so eine Agentur. Und man wartet einfach jedes Jahr immer wieder und entweder man kriegt dann diesen Trostpreis im Briefkasten wo man dann einen Schlüsselanhänger kriegt oder so. Oder man kriegt diesen großen Umschlag und der war dann damals drin und ich weiß, also ich werde das nie vergessen, wie der Moment war. Also es war irre, weil man da einfach auch nicht mehr mit gerechnet hat. Ich weiß noch, ich habe gesagt, ja, das wird vielleicht jetzt das letzte Jahr, weil bringt ja eh nichts und ja, ich weiß das noch, wie gestern.
Ja, ich glaube, da müsste man wirklich jedes Mal eine Kamera mitnehmen zu den Leuten, wenn die am Briefkasten gehen, weil eben für viele ist es ja der Traum. Ich habe selber auch, bevor wir nach Irland ausgewandert sind, mit meiner Frau auch ein paar Mal gespielt. Da hat es nicht geklappt, aber es war auch immer so, dass ich mir überlegt habe, wie wird das sein, wenn du das wirklich bekommst? Weil ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der hat die Zusage, der hat gewonnen, ist danach aber nicht gegangen, weil der irgendwie damit gar nicht gerechnet hat. Wie war das dann am Ende für euch, weil ich weiß auch gar nicht, wollte deine Frau eigentlich auch unbedingt in die USA oder war das auch eher so ein Spiel, dass man einfach mal geguckt hat, okay, gewinnen wir oder gewinnen wir nicht?
Ja, also ich habe mich schon drauf so ein bisschen drauf geeinigt mit meiner Frau, wir machen das jetzt nicht auf Teufel komm raus. Also wir machen es nicht mit Investment Visa und ich investiere jetzt hier das Geld, machen dieses typische Investment Visa und so ein Restaurant auf oder ein Business auf. Ich habe wirklich gesagt, wenn, dann wirklich nur mit Green Card. Aber wenn wir die Green Card gewinnen, dann halt auch wirklich all in. Also ich bin so ein Mensch, ganz oder gar nicht und nicht nur so halbe Sachen. Also ich mache nicht nur, ich mache jetzt nicht da mit und wenn ich gewinne, mache ich es nicht. Also ich, für uns war immer, also für mich war immer klar, wenn, dann auf jeden Fall. Und meine Frau war eigentlich auch schon vom ersten Moment an fasziniert, wo wir hier rübergegangen sind und fand es ja alle toll, im Urlaub halt. Mhm. Gut, im ersten Moment realisiert man es nicht so richtig, ne? Also dann ist der ganze Papierkram, aber dann hat sich meine Frau auch wirklich, die hat auch sich um den ganzen Green Card Kram, sag ich mal, gekümmert mit und ja, dann wurde das immer mehr Realität. Ich meine, das dauert ja auch über ein Jahr, bis man dann dies aktiviert, bis man das dann muss man nach Frankfurt und so. Das ist so ein Prozess und das ist, in diesem Prozess wird einem das dann schon bewusst, dass es real wird. Wenn man dann das erste Mal ins Konsulat nach Frankfurt geht, bis man die dann wirklich irgendwann per Einschreiben im Briefkasten hat und es dann auf seinem Tisch liegen hat, dann wird es halt wirklich real und es ist halt nicht von jetzt auf gleich und dann realisiert man das so, ja, und dann plant man weiter. Ja, und so haben wir das halt immer nach und nach geplant, zusammen, alles zusammen, ja.
Was war denn euer Plan? Also eben, ihr habt jetzt die Green Card in der Tasche, habt dann diese Aktivierungsreise gemacht und seid dann ja 2018 rüber. Was war der Plan? Was wolltet ihr da machen?
Also ich hatte immer im Hinterkopf, weil ich auch aus der Gastronomie in Deutschland komme, mein eigenes Business, mein eigenes Restaurant aufzumachen. Weil ich immer das Potenzial in Sarasota gesehen habe für Restaurants, für Businesses im Allgemeinen. Weil die Stadt wächst und wächst und wird immer größer und attraktiver und vom kleinen, verschlafenen Fischerdorf von früher ist nicht mehr so viel zu sehen. Und dann sind wir hier rüber und haben uns direkt nach Locations umgesehen.
Ja, erzähl mal. Also eben, ich glaube, du hast du überhaupt eine Kochausbildung damals gemacht, bevor du da rüber bist? Oder was war so deine Vorstellung auch, wie dieses Restaurant dann funktionieren, laufen sollte?
Ich habe nie eine spezifische Kochausbildung gemacht. Also ich habe studiert, Projektmanagement und bin dann während des Studiums in die Gastronomie reingerutscht, weil die Cousine meiner Frau mit ihrem Mann ein Restaurant bei uns in Erkelenz aufgemacht hat. Und ja, habe dann da angefangen zu arbeiten und hatte einfach so viel Spaß daran, dass ich dann da auch für über 5 Jahre gearbeitet habe und habe in alle Bereiche reingeschaut. Habe dann nachher, bevor wir ausgewandert sind, auch nochmal mit meinem besten Freund aus Deutschland, der ein super Koch ist, in Düsseldorf in der Gastronomie gearbeitet und haben dann da die Küche geschmissen und habe halt auch in die Küche reingeschaut und viel da gemacht und ja, habe schon immer natürlich der Klassiker so leidenschaftlich selber gerne gekocht und ja, aber habe dann halt auch in der Gastronomie selber in der Küche mitgearbeitet und vorne alles gemanagt mit und wusste halt, dass ich, das soll ich nicht negativ klingen, aber ich wusste, da komme ich nicht mehr raus. Das ist mein Leben jetzt. Ich bin ja so ein Verfechter, Gastronomie muss man leben, lieben und leben. Ansonsten kann man da auch nicht erfolgreich sein.
Ja, lass uns mal noch darauf, ihr seid 2018 rübergekommen, wir springen mal noch ein bisschen vor, 2019 hat das Restaurant dann aufgemacht, also ein Jahr später, wegen der Location-Suche, die sich so schwer gestaltet hat. Was war da genau das Problem? Ihr habt nicht das Richtige gefunden oder habt keine Genehmigung bekommen?
Ja, das Problem in den USA ist halt, hier ist sehr viel mit Business-Verkauf, Restaurant-Businesses verkaufen ihre Businesses. Es war halt extrem schwierig, irgendeine Location zu finden mit einer Küche drinne, wo man quasi reingehen konnte und sein Restaurant aufmachen konnte. Entweder man musste irgendein Business übernehmen von irgendjemandem, was jetzt aber auch kein nicht unbedingt ein deutsches Restaurant war, sondern was weiß ich, ein Sushi-Restaurant oder irgendein Burgerladen oder so. Sondern musste man halt viel Geld bezahlen, nur fürs Business. Oder man konnte ein Restaurant in irgendeine leere Location einbauen, aber da sprichst du von Hunderten, Tausenden von Dollars. Okay. Ja, und was halt sich erst echt schwierig rausgestellt hat, bis wir irgendwann eine Location gefunden haben, wo es dann auch relativ bezahlbar war, das Business zu übernehmen, was aber auch kein deutsches Restaurant war, sondern ein Sushi-Restaurant, wo wir dann kurzfristig abgesprungen sind, weil ich musste die Abzugsanlage, den Hood, der hätte größer sein müssen, weil er zu klein war, dann für meine Speisekarte, um das zu kochen, was dann aber wieder, was weiß ich, 30.000 gewesen wären, wo wir dann zum Glück abgesprungen sind. Ich war dann aber immer in Kontakt mit einer Person, der diese Cottages gehören hier in Sarasota, in so einem Historic Downtown Village, wo ich immer drüber nachgedacht habe, dass das eine super coole Location war, die dann irgendwann zu mir gesagt hat, hey René, das ist jetzt hier offen, das war ein Teehaus, die hatten Sandwiches, Teehaus, und dann kam ich einfach auf die Idee, hey, du kochst einfach alles da aus deinem Foodtruck, du kaufst dir einen Foodtruck, investierst das Geld in deinen eigenen Truck, der deiner ist, also falls die Geschäftsidee, dein Restaurant nicht läuft, hast du immer noch deinen Foodtruck, das ist deiner, da hast du dein Geld reingesteckt, dann kannst du immer noch wegfahren und Plan B. Benutzt dann dieses alte Florida Cottage als deine Restaurant-Location mit Bar, weil da war eine Bar drinne schon, da waren die Restrooms waren schon drin, also ich brauchte keine große Genehmigung, ich musste nicht mit einem Contractor zusammenarbeiten, es waren nur so Cosmetic-Sachen, so Wände streichen, neuen Boden rein, solche Sachen, und dann so kam es dann alles zusammen. Und die hatte mir dann damals gesagt, hey, das ist, der bezahlt die Miete nicht, der hier drin ist, da kannst du rein. Also ich musste auch kein Business bezahlen. Und ja, so ging das dann.
Sehr cool. Ja, weil eine Geschichte hatte ich nur auch gesehen. Ihr musstet ja, weil ihr eben so lange nach einer Location gesucht habt, ja dann auch irgendwie Geld verdienen. Und ihr seid ja dann irgendwie zwischenzeitlich noch in eine Anstellung gegangen, ne?
Ja, genau. Also wir waren dann so irgendwann, das ist uns zu langweilig, hier immer nur zu warten, dass der Makler uns irgendwelche neuen Locations vorstellt. Und wir wollten auch einfach was machen, was tun und ein bisschen hier auch in die Berufswelt reinschnuppern. Ich natürlich in der Gastronomie, und meine Frau hatte immer so ein bisschen den Traum, auch mal in einem Modeladen zu arbeiten. Und ja, wir haben das dann gemacht. Kim hat bei H&M gearbeitet und ich habe mir gedacht, ich möchte in so ein Restaurant, in einem amerikanischen Restaurant einfach kellnern, und habe dann bei Applebee's angefangen.
Oh, okay. Und wie war das?
Ja, wo ich damals in Orlando gelebt habe, war Applebee's eigentlich relativ cool. Also wenn wir mal was Schönes essen gehen wollten oder mal nicht einfach nur in eine Pizzabude gehen wollten, sind wir nach Applebee's gegangen. Das war ganz gut. Aber hier in Sarasota, der Applebee's, der war nicht so gut, sagen wir mal so. Also es war nicht die tollste Erfahrung. So nach 10 Uhr waren immer Appetizer zum halben Preis, und da war dann nicht so das Klientel, was ich gewohnt war aus der Gastronomie. Aber ich habe mich da auch durchgebissen und bis heute mit einem da zusammengearbeitet, der bis heute von Tag 1 an bis heute immer noch mein Kellner ist. Und dann ziehe ich da das Positive raus, ja.
Ja, weil wenn jetzt auch Leute zuhören, es läuft ja eben nicht alles immer so wie geplant, und manchmal eben werden einem da größere Steine in den Weg gelegt. Ich denke mal, ihr habt da nie irgendwie daran gezweifelt, dass es am Ende nicht klappen könnte.
Wir haben halt immer weitergemacht, ne? Und das ist halt das Gute, der Vorteil mit der Green Card gewesen. Das hat einem auch nochmal so ein bisschen die Sicherheit gegeben, finde ich, damals sagen zu können, okay, man hatte natürlich immer im Hinterkopf, vielleicht klappt das auch alles nicht so, wie man das will, aber dann hatte man im Hinterkopf immer noch, okay, du hast die Green Card in den Händen, du kannst auch jeden anderen Beruf machen. Ja, weil hier in den USA ist es ja auch so ein bisschen anders wie in Deutschland. Wenn du halt, du kannst in mehrere Berufe reinkommen, du wirst halt trainiert dann und gemacht, und aber wenn du arbeiten willst, findest du ja auch wirklich Arbeit und kannst was tun. Und dann hatte man so ein bisschen die Sicherheit, okay, mit der Green Card kannst du das machen. Und deswegen haben wir damals, glaube ich, auch angefangen zu arbeiten, um einfach auch zu sehen, hey, wir können hier auch so Geld verdienen, ne?
Ja, du hast es gesagt, ihr habt dann diese Location gefunden, habt da das deutsche Restaurant eröffnet, eben mit einem Foodtruck quasi im Vorgarten. Wer sich das mal angucken will, die Fotos, die gibt's auf dem Instagram-Kanal auch von Einfach Aussteigen, da verlinken wir auch zu euch. Du servierst, ich habe mal in die Karte geguckt, also Schnitzel natürlich, rheinischer Sauerbraten, Currywurst, Spätzle, natürlich ein Apfelstrudel. Was ist da jetzt inzwischen, 2019 eben wurde das eröffnet, was ist daraus alles entstanden?
Also ich bin nie größer geworden. Am Ende des Tages habe ich immer noch dieselbe Speisekarte. Ich habe die ein bisschen geändert, noch ein bisschen ein paar Sachen dazu gemacht und so. Aber im Endeffekt ist alles beim Gleichen geblieben. Und wir können zwar Kundschaft nicht retten, aber es ist alles echt gut.
Also was läuft denn am besten?
Wiener Schnitzel, mein Lieblingsgericht, ein richtig schönes dünn geklopftes Kalbsschnitzel in Butterschmalz gebraten mit Omas Kartoffelsalat oder frisch gemachten Bratkartoffeln. Also das läuft eigentlich immer noch am besten, ja.
Und das lief von Anfang an gut. Also auch, weil es ist ja manchmal auch so ein Risiko, gerade mit so deutscher Küche im Ausland, wo man ja auch nicht weiß, wie wird das von den Einheimischen angenommen. Wahrscheinlich leben da jetzt auch einige Deutsche, die dann herkommen. Aber wie lief das so von Anfang an bis heute?
Also es lief eigentlich von Anfang an immer gut. Und es wurde immer mehr. Also gerade jetzt in der Season, teilweise jetzt am Samstags, Freitags oder so, da könnte ich halt auch echt das Restaurant 2-3 Mal voll machen. Also soll nicht arrogant klingen oder so, aber ich meine, wir haben auch nur ein kleines Restaurant, ne? Also wir haben 7 Tische drinnen, wir haben 7 Tische draußen im Biergarten. Wir halten es einfach eigentlich alles klein, so können wir es aber auch noch alles managen, kontrollieren, alles frisch machen, die Qualität stimmt. Ich habe halt kein Kühlhaus, ich kaufe alles frisch, ich habe meine Kühlschränke, ich kaufe alles frisch ein, bereite alles vor. Wir haben dann am Ende des Abends auch manchmal Sachen, die dann aus sind, aber so läuft es dann halt, dass das alles immer wieder frisch gemacht wird und lecker, und das wird auf jeden Fall gewertschätzt von den Leuten auch.
Ja, wir kommen am Ende noch zu den Tipps, aber weil viele ja auch irgendwie so eine Vorstellung manchmal oder eine falsche Vorstellung haben von dem, was man eben so für sowas investieren muss oder sollte, kannst du da ungefähr was sagen? Also sind wir da schon im 6-stelligen Bereich, was ihr investiert habt?
Wir sind hier damals mit ungefähr $100,000 rübergegangen, klein bisschen ja. Mehr, 100, 120.000. Wenn ich jetzt mit Leuten sprechen würde, die sich hier selbstständig machen würden mit dem Restaurant. Ich meine, es war damals noch eine andere Zeit, 2018, auch wenn es nur ein paar Jahre her ist, aber es war trotzdem noch anders. Da waren auch die Mieten hier viel bezahlbarer als jetzt. Also wir haben damals ausgewandert, haben ein Haus gemietet, da konnte man noch ein Haus mieten mit 3 Schlafzimmern für $1,500. Da bist du jetzt schon bei fast 3.000.
Wow.
Da ging das zum Glück noch. Wenn ich jetzt einen Ratschlag, also da würde ich schon fast, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt 2025 mit dem Kapital nochmal riskieren würde, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, weil es doch sehr teuer war, und am Ende des Tages hatten wir ja auch Glück, so wie wir es aufgemacht haben, weil ich dadurch nicht so viel in das Restaurant reinstecken musste mit der Location, die wir dann am Ende des Tages gefunden haben. Also für einen Foodtruck musste ich damals 30.000 bezahlen für den neuen Foodtruck mit allem inklusive, und ja, im Restaurant halt, wie ich gesagt habe, nur ein bisschen renovieren und so weiter. Da war dann die Investition ins Restaurant-Business bis zur Eröffnung halt zum Glück nicht so extrem hoch. Und ich glaube, da braucht man schon mehr Geld fast, um, wenn man jetzt irgendwo was aufmacht.
Ihr habt Dienstag bis Samstag offen, 4 bis 9. Du hast mal gesagt, ihr habt kein Privatleben mehr. Wie sieht es heute aus?
Also wir haben schon Privatleben, aber halt wirklich an unseren freien Tagen, was immer sonntags und montags sind. Aber an den anderen Tagen, wie gesagt, ja, dann stehst du morgens früh auf, ich gehe einkaufen, gehe zum Laden. Das Schöne ist halt, dass ich jetzt halt meinen Sohn immer noch und meine Frau immer bis um 4.30 Uhr im Laden sind. Also wenn er mit seinem Mittagsschlaf fertig ist, kommt meine Frau mit dem Kleinen dann ins Geschäft. Also ist nicht so, dass ich irgendwas verpasse. Natürlich das ins Bett bringen verpasse ich, aber man hat wirklich so unter der Woche keine Zeit für sich. Das hat man wirklich nur an unseren freien Tagen. Die Zeit nehmen wir uns dann aber auch. Aber das Privatleben selber in der Zeit, wo man geöffnet ist, an den 5 Tagen, bleibt schon auf der Strecke, ja. Weil man muss halt viel arbeiten.
Bist du zufrieden, wie es ist? Also ist es auch so, wie du es dir vorgestellt hast?
Also ich bin absolut zufrieden. Wir sind glücklich hier, wo wir sind. Wir sagen immer, wir leben denn immer noch wirklich den amerikanischen Traum. Wenn du hart arbeitest, dahinter stehst, was du machst und mit Herzblut das alles machst, wird es einfach gewertschätzt von den Leuten. Und das gibt mir halt auch immer die Kraft, weiterzumachen. Wir machen nicht viel Werbung, weil die Leute es einfach gut finden, was wir machen. Und dann erzählen sie es weiter. Du merkst halt diesen Support von den Leuten einfach, die ja diese Geschichte von dir gut finden, die gut finden, was du machst. Und das haben wir nie bereut, hier rüber zu kommen.
Wann hast du den letzten Urlaub gemacht?
Also ich würde, seitdem wir hier sind, also ja, nicht wirklich als Urlaub bezeichnen, sagen wir mal so.
Okay. Seit 2019, ja, 2018, 2019, kein Urlaub.
Wir haben am Anfang immer manchmal so ein bisschen, wir sind dann mal nach Naples gefahren, da hatten wir so ein Hotel, wo wir mal gerne hin sind für eine Nacht, um mal aus der Stadt rauszukommen. Aber die Jahre, wo wir dann, wir machen immer im Sommer, im August hier, machen wir immer mal für so 1 bis 2 Wochen zu, wo wir dann wirklich auch Urlaub haben. Aber in meisten Fällen sind wir dann halt immer auch nach Deutschland geflogen, zur Familie und Freunde, was immer eine total schöne Zeit ist. Aber man kann es dann halt auch wirklich nicht als Urlaub, sag ich mal, bezeichnen. Man fliegt hin mit dem Jetlag, fliegt wieder zurück, sieht seine Familie, seine Freunde, was total toll ist, eine super schöne Zeit und man genießt das total. Aber wenn man dann wieder zurück nach Hause kommt und das Restaurant aufgemacht hat, nicht, sage ich mal, viel erholter, ne? Doch durch den Reisestress und alles. Also wir haben uns immer mal vorgenommen, mal irgendwie eine Woche irgendwo mal hinzufahren oder so, aber ja, mit der Geburt unseres Sohnes vor 16 Monaten, ja, hat sich das dann auch wieder so ein bisschen geändert, ne? Ja.
Ja, jetzt haben wir viel über Business, über Restaurant gesprochen. Lass uns mal noch so ein bisschen über das Zwischenmenschliche, über die Menschen in der Region sprechen, wo ihr lebt. Wie sind die euch eigentlich generell begegnet? Also wie begegnen die Deutschen, die da hinkommen, sich eben ein neues Leben aufbauen? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also durchweg positiv, wirklich. Ich kann nichts Negatives sagen. Wir sind von Anfang an auch wirklich immer so, auch mit unseren Gästen sehr auf Locals spezialisiert, die hier leben das ganze Jahr. Eigentlich wirklich nur durchweg positiv. Die Leute finden es cool. Du wirst immer unterstützt, wenn sie es gut finden, erzählen sie es ihren Nachbarn. Die Nachbarn kommen dann wieder mit Freunden. Die Freunde bringen Freunde oder die gucken, dass sie wirklich mindestens 2x im Monat kommen, die hier durchgehend leben. Viele Stammgäste, die sagen so, ich muss immer gucken, dass sie 2x die Woche kommen. Also wird wirklich durchgehend Unterstützung, auch damals zur Corona-Zeit und so. Wir waren ja gerade mal ein paar Monate offen, wo Corona anfing. Und in der Zeit dann, wo das war, hatten wir schon so viele Gäste gehabt, die uns dann unterstützt haben. Und also Wahnsinn.
Konntet ihr euch auch privat so ein Umfeld aufbauen? Weil es gibt ja immer wieder so die Herausforderungen, eben so mit Freundschaften im Ausland schließen, relativ schwierig und man landet dann irgendwie trotzdem in so einer halben Expat-Bubble. Wie ist euch das gegangen?
Hört man oft und wir haben auch Freunde hier, nicht viele, aber auch durchs Restaurant kennengelernt und so. Aber das liegt jetzt auch nicht unbedingt an den Amerikanern oder an den, ich glaube, das liegt eher auch an uns, weil wir so viel arbeiten. Und wenn wir dann unsere freien Tage haben, einfach glücklich sind. Ich bin jetzt in mein Ende 30, 37. Und ja, der eine Mann, der fängt dann an, irgendwie zu smoken und zu grillen. Ich habe so das Gärtnern für mich entdeckt. Und seitdem wir unser Haus gekauft haben, dann arbeite ich hier überall und versuche irgendwie da was zu machen, da was schön zu machen. Und ja, man ist nicht mehr wirklich so aus darauf, Freundschaften zu finden, irgendwie mit Freunden was zu unternehmen. Wir sind so sehr glücklich mit uns, sagen wir mal so.
Ich habe noch 1-2 Themen in Sachen Florida noch auf der Liste, die ich noch einmal kurz ansprechen will, weil das ja immer wieder auch fällt. Also jetzt nicht Politik, sondern es geht in erster Linie ums Klima und zwar um die Stürme. Es gibt ja einige Stimmen, die sagen, in Florida könne man langfristig eh nicht mehr leben wegen der Stürme. Wie ist es euch in der Hinsicht ergangen jetzt in den letzten Jahren und wie blickst du so dahingehend in die Zukunft?
Ja, danke, dass du mich jetzt nochmal drauf angesprochen hast. Ich habe das schon wieder fast vergessen. Ich habe gestern so einen Post gesehen bei Facebook, haben sie auch gesagt, es ist jetzt noch 100 Tage, bis die Hurricane Season wieder anfängt. Da habe ich schon drunter kommentiert. Auch vielen Dank fürs Erinnern, dass mein Tag versagt.
Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Kannst du die Frage beantworten, danach direkt wieder löschen?
Nee, also die ersten Jahre, wo wir ausgewandert sind, ich weiß noch, wo ich früher mal einen Urlaub hier war, da war das ein Hurricane, da war das noch so total, oh ja, cool, cool, krass, mit der Kamera damals, mit der alten, noch so gefilmt, die News. Ja, und dann sind wir ausgewandert und ich glaube, zu der Zeit hatten wir hier Glück an der Westküste, da war kaum was, da sind die an uns immer nur vorbeigezogen, oben in die Panhandle rein, da hat man es auch noch nicht so wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, seit wir unser Haus gekauft haben, vor jetzt knapp 3 Jahren, ist es echt so schlimm geworden. Und also die letzte Saison gerade hier für uns in Sarasota, ich glaube, viele in Deutschland haben es auch mitgekriegt, dass wieder dieser eine Sturm bei uns eingeschlagen ist in Sarasota, ist echt Horror. Also ich will es auch nicht schönreden und sagen, es ist nicht so schlimm und man lernt damit zu leben. Ne? Man spricht mit vielen Leuten, die hier schon länger leben als wir, hier viele Nachbarn von uns, die hier schon seit fast 30 Jahren leben. Und die sagen auch, so schlimm wie es jetzt die letzten Jahre war es noch nie, aber man denkt sich dann immer, ja, es steht ja noch alles hier so schon und hat viel miterlebt und wir schaffen das schon, aber also die letzte Saison war echt grausam. Man kam nicht zur Ruhe, das war wirklich, weiß nicht, so auslaugend, weil immer wieder alle paar Wochen war wieder neue News und ich bin so einer, ich steigere mich dann da rein und ich werde dann in der Zeit zum absoluten Wetterfreak, der dann immer auf seine App guckt und hat meinen einen Meteorologen hier aus der Gegend und guckt dann immer und dann guckt man immer aufs Hurricane Center, ob da jetzt irgendwas kommen könnte oder nicht. Man liest sich so rein und weiß auch mehr darüber, aber das ist wirklich pure Angst. Also es ist immer in der Zeit schwierig zu erklären, wenn man es nicht selber mal mitgemacht hat, so. Aber das ist wirklich schlimm, weil man dann Angst hat, wirklich alles, wo man so hart für gearbeitet hat, zu verlieren.
Ja, ich kann mich erinnern, wir haben eine Update-Folge gemacht, auch von einem Gast, die vor ein paar Jahren hier schon mal im Podcast war und die auch ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Hurricane es war, miterlebt hat, nicht gegangen ist, in der Garage im Auto saß und dachte, das war's jetzt. Und ich glaube, das ist auch so, mal das so mitzuerleben, ist schon brutal.
Gerade wenn du auch selbstständig bist, dann haben wir jetzt unser Haus gekauft, was unseres ist und dann fängst du an, die Fenster mit Holzbrettern voll zu machen, so richtig apokalyptisch sieht es dann aus und dann machst du die Sachen mit Fenster, dann bist du bei deinem Restaurant, wo du alles aufgebaut hast und so viel Kraft, Energie, Zeit reingesteckt hast, dann machst du das letzte Brett vor die Eingangstür und gehst dann und fährst wirklich weg. Und ich bin ein Riesenkerl, ne? Und ich versuche, oder weine echt nicht viel, aber dann geht man und dann denkt man sich wirklich, verdammt. Und dann kann man auch in dem Moment, man kann ja nichts mehr machen. Das ist das ja. Und ich bin so ein Mensch, ich versuche immer alles zu machen, was in meiner Macht steht, um irgendwelche Sachen halt auch zu vermeiden und so. Aber in dem Moment, du kannst einfach, was immer du machen willst, das Einzige, was du machen kannst, ist Holz vor deine Fenster tun.
Ja, und alles wieder aufbauen, wenn es kaputt ist.
Ja, und du kannst halt, wir zum Beispiel haben gesagt, ich wollte kein Restaurant, was irgendwo in der Nähe vom Wasser ist. Also, oder unser Haus ist auch nicht irgendwo in der Nähe vom Wasser. Aber das sind so Sachen, wo du dich zumindest vor schützen kannst. Aber selbst in Sarasota hatten wir letzte Sturmsaison Häuser, die stehen seit 30 Jahren und sind nie geflutet worden. Aber es war, dieser eine Sturm hatte so viel Regen, das hier einfach, das war so ein erster Sturm. Das war eigentlich nur ein Tropical Storm, wo dann gesagt wurde, das ist nichts Schlimmes, aber dann ist auf einmal, hat es nicht aufgehört zu regnen, Tornado Warnings und so. Und dann sind die Häuser alle geflutet und so. Alles schon. Und dann kommt dann noch die Versicherung dazu, was schwierig geworden ist. Also das sind schon wirklich die negativen Aspekte hier in Sarasota oder in Florida allgemein. Aber ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der darüber nachdenkt, aus dem Grund jetzt irgendwie zu sagen, wir gehen woanders hin. Also wir sind nicht so, also wir machen immer weiter, wir lieben es hier und ja, man lernt irgendwie damit zu leben. Auch die Leute, die hier schon ewig leben, sagen auch immer, ja, das ist so der Preis, den man zahlt, um im Paradies leben zu können.
Ja, lass uns doch mal als Gegensatz noch, warum findest du, lohnt es sich noch heute, da in Florida zu leben? Was sind die Seiten, die das eben so unbeschreiblich schön machen?
Weil meiner Meinung nach der amerikanische Traum einfach noch lebt. Der amerikanische Traum, den kannst du leben, wenn du hart arbeitest, mehr härter arbeitest als viele andere und ein Ziel hast, einen Plan hast und den versuchst jeden Tag umzusetzen. Dazu kommt halt das Wetter. Wir sind jetzt auch nicht ausgewandert, sind nicht die Leute, die jeden Tag oder jedes freien Tag an den Strand fahren. Also wir sind die eher, die am Strand sind, wenn wir Besuch aus Deutschland haben und das dann machen müssen. Aber diese Helligkeit einfach, so kann man das beschreiben, das Licht. Also man guckt raus und es ist einfach hell. Man sieht die Palmen, es ist hell, es ist freundlich. Man hat diese schöne Spießigkeit hier bei uns in der Neighborhood, wo wir leben. Wo auch viele Deutsche sagen, es ist nicht oberflächlich und so, aber ja, wir können hier mit unserem Hund, unserem Sohn spazieren gehen und der Nachbar grüßt einen, der Nachbar fragt einen, wie es läuft, die Nachbarn kommen zu dir ins Restaurant und man fühlt sich einfach irgendwie, ja, ich fühle mich wie damals.
Ja, weil du ganz am Anfang auch eben beschrieben hast, was bedeutet da ein eigenes Business aufzumachen, dass es eben auch mit viel Arbeit verbunden ist. Du hast vorhin auch mal gesagt, ihr seid inzwischen ja Eltern geworden. Findest du trotzdem im Vergleich eben zu Deutschland, dass du in Florida einfach auch mehr vom Leben hast? Also jetzt mal nicht nur von der Seite, dass alles von der Natur aus so schön ist, sondern auch das eben, was du halt erarbeitest und das, was du am Ende vom Leben hast?
Am Ende des Tages, finde ich, zahlt es sich hier immer noch mehr aus. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt in Deutschland mal selbstständig gewesen wäre, dann könnte ich die Vergleiche vielleicht besser ziehen. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich da genau sagen soll, ob es jetzt in Deutschland schlechter, schwerer ist als hier. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland unbedingt einfacher ist, in der Gastronomie selbstständig zu sein. Wenn man hier wirklich viel arbeitet und das am unterm Strich die Leute gut finden, was du machst, dann wirst du hier sehr unterstützt und kannst auch noch wirklich gutes Geld verdienen, sagen wir mal so, um eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen, hier zu leben und dir was aufzubauen.
Für Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht auch ständig in der Green Card Lotterie spielen, Link dazu übrigens auch zu American Dream gibt's in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, wer darüber mal mitmachen möchte. Aber was gibst du Leuten für Tipps mit, die eben auch den Traum haben, in den USA zu leben, sich was Eigenes aufzubauen? Was sind die Tipps, die du solchen Menschen mitgibst?
Nicht aufgeben, immer weitermachen, an den Traum glauben, hier weiter in Urlaub hinzufahren, weiter das mitzukriegen, einzusaugen und dran zu bleiben, weiter in der Green Card Lotterie mitzuspielen vielleicht, weil ja, es klappt. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber es klappt wirklich. Wenn man den Mut hat, wenn man das Geld hat, wenn man das Kapital hat, dann kann man es auch mit einem Investmentvisum machen. Warum nicht? Es gibt auch genug Leute, die damit hier immer noch leben, nach all den Jahren erfolgreich geworden sind und ist halt meiner Meinung nach ein höheres Risiko, aber es lohnt sich auch. Es lohnt sich immer, daran zu glauben und weiterzumachen und dafür zu kämpfen.
Wenn wir in die Zukunft schauen, zum Ende hin, wir sprechen in 2 Jahren wieder. Wie sieht dein Leben aus? Ich denke mal, ihr werdet noch da sein, aber was habt ihr noch für Träume, was noch für Ziele, die ihr erreichen wollt?
Ist schwer zu sagen, weil wir haben in den 7 Jahren jetzt schon eigentlich das erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Ne? Ein Geschäft zu gründen, unser eigenes Haus zu kaufen, privat glücklich zu werden, Eltern zu werden. Also ich bin wunschlos glücklich jetzt gerade in dem Moment. Also weitere Ziele wirklich habe ich mir nicht gesteckt, außer dass ich hoffe, dass das Restaurant weiter so läuft, wie es läuft, dass wir weiter glücklich sind, so wie es ist. Ja, und dass ich das Restaurant da, so wie wir es jetzt machen, noch viele Jahre weitermachen kann. Und dass wir nicht irgendwann auch niedergestampft werden und irgendwelche riesengroßen Kondogebäude gebaut werden. Aber selbst dann wird es auf jeden Fall auch irgendwie weitergehen und ich werde dann auch noch einen Plan B haben.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke in deine, in eure Auswanderung. Liebe Grüße auch an deiner Frau. Die Frage habe ich nämlich vergessen. Hast du noch einen Tipp? Weil du hast das ja alles mit deiner Frau zusammen gemacht. Ihr seid zusammen ausgewandert, ihr habt euch das zusammen aufgebaut, ihr habt jetzt noch zusammen eine Familie gegründet. Gibt's etwas, was du mitgeben kannst für Menschen, die auch als Paar auswandern wollen und sich das zusammen aufbauen?
Ja, immer zusammenhalten, ein Team sein. Ich meine, ich kann auch wirklich glücklich sein. Ich habe echt die beste Frau der Welt, die mich immer in meinem Traum unterstützt hat. Und da wäre ich auch ein bisschen emotional. Also man muss wirklich Glück haben, dass auch, man muss an einem Strang ziehen. Es ist wichtig, dass man beide Seiten glücklich sind. Und dann kann man und als Team zusammenarbeiten und dann schafft man auch alles. Aber ich habe wirklich Glück, dass meine Frau mich immer in meinem Traum unterstützt hat und sie sagt auch immer, dass mein Traum auch zu ihrem Traum geworden ist und wir einfach hier glücklich sind und man muss immer stark bleiben, immer durch Höhen und Tiefen gehen, aber immer stark bleiben, zusammenhalten und nur als Team ist man stark.
Tolles Motto, vielen Dank, dass du deine Geschichte hier im Podcast erzählt hast. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann spätestens in 2 Jahren mal ein Update machen.
Ja, danke, hat mir super Spaß gemacht. Echt, war toll. Danke dir.
Das war die Auswanderungsgeschichte von René Zimmermann, der die Green Card gewann und 2018 nach Florida auswanderte. Und heute sehr erfolgreich ein Restaurant führt. Die Fotos, wenn du mal eben sehen willst, wie der Foodtruck und das Restaurant aussehen, die gibt's natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Link dazu auch in den Shownotes. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat und noch besser hinterlass mir doch eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Vielen Dank. Wichtig jetzt noch, die nächste Episode hier läuft schon am kommenden Samstag. Dann hörst du an dieser Stelle eine Spezialfolge. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles Gute. Ciao.